Ihr seid heute da, weil ihr heute eine ganz besondere Aktion hier in Schwäbisch Hall durchführt. Die hat ja vorhin schon gestartet, ist aber auch noch den ganzen Tag hier. Und da würde ich euch erstmal fragen, wie sieht denn diese Aktion aus? Was verbirgt sich da dahinter?
Ja, also die Aktion hat erstmal einen tollen Charakter, also auch die ganze Orga. Das ist eine Aktion von Deutschen Friedensgesellschaft. Das ist eine Tour durch Deutschland. Ein paar Städte Baden-Württemberg und eines davon in Schwäbisch Hall. Die ist heute, morgens Heilbronn, gestern war Aalen und damals heute Morgen ab 11 Uhr aufgebaut. Wir sind jetzt zwischendrin rausgegangen. Drüben sind auf dem Platz, im Bonhoeffer Platz, sind noch 11, 12 Leute, die gerade jetzt die Veranstaltung begleiten.
Und wie genau gestaltet sich diese Aktion? Was kann man da sehen?
Ja, also erstmal kann man ganz groß aufgeblasen das Emblem des DFG-VK, wie man diese komplizierte Gesellschaft abgekürzt nennt, sehen. Das ist zwei Hände, die ein Gewehr zerbrechen. Und da wird schon ganz klar oder gleich klar, um welches Thema es geht. Es geht um die Frage, ob wir unsere Konflikte mit Waffen lösen oder ob es auch andere Wege gäbe. Unserer Meinung nach muss es andere Wege geben und gibt es auch andere Wege, als nur mit Waffengewalt in Konflikte zu gehen und zu denken, man könne sie für die eigene Seite lösen. Genau.
Bei der Aktion, da ist es ja aber nicht nur so, dass man jetzt euch nur sieht, sondern es werden ja auch Leute mit einbezogen. Wie sieht das denn aus?
Also wir gucken halt, wer da durch die Gegend läuft, wer am Stand vorbeiläuft. Wir wollen natürlich sehr viele junge Menschen ansprechen, weil wir auch merken, die Jungen beschäftigt es auch gerade. Ist ja relativ neu, die Wehrpflicht war ja ausgesetzt, jetzt ist sie wieder im Laufen. Und junge Leute beschäftigt es auch. Wir sind ja auch Berater für die Kriegsdienstverweigerung von der DFG-VK. Wir werden angeschrieben, ja, wir haben da ein Thema, wir möchten gern verweigern, was müssen wir tun? Und da erhoffen wir uns heute auch von zwei Leuten, die verweigert haben jetzt oder gerade eine Verweigerung sind, zwei junge Menschen im Alter von 19 Jahren, die kommen nachher auch dazu, einfach um die jungen Menschen anzusprechen und den Antworten auf diese zwingenden Fragen zu geben.
Und ihr seid da nicht alleine. Gerade hast du schon zwei Menschen angesprochen, die nachher noch dazukommen. Aber ihr habt uns auch schon erzählt, es gibt noch ein etwas größeres Team, was da heute unterwegs ist. Wer ist denn alles so dran beteiligt? Also wie sieht euer Team aus?
Ja, das Team, das, jetzt nehme ich mal ein militärisches Wort, rekrutiert sich aus den zwei bestehenden, vor allem aus den zwei bestehenden Friedensgruppen, die es hier im Raum oder hier in Schwäbisch Hall konkret seit einigen Jahren gibt, das Friedensforum und das Friedensnetz. Und das sind ja Menschen, die sich monatlich oder in noch kürzeren Abständen treffen und über die Weltlage diskutieren, überlegen, wie man auch Nicht-Mainstream-Informationen unter die Menschen bringen kann, weil wir denken, man kann sich nur gut entscheiden, auch politisch für oder gegen Dinge entscheiden, wenn man gut informiert ist. Und da aus diesen Kreisen haben sich Menschen gefunden, die, wie das Wehrpflichtgesetz noch diskutiert wurde letztes Jahr, gesagt haben, das wird hier ein großes Problem geben, gerade für junge Menschen. Das kommt auch sehr unvorbereitet auf die jungen Leute, vor allem die jungen Männer zu. Denn jetzt war 11 Jahre die Wehrpflicht ausgesetzt. Es wurde nicht mehr zu Hause am Küchentisch darüber diskutiert. Jetzt steht der Bund an, gehe ich zum Bund, gehe ich nicht zum Bund, verweigere ich. Diese Diskussionen gab es überhaupt gar nicht mehr. Und jetzt sollen die jungen Leute plötzlich, wie es die Bundeswehr immer so schön als Werbung sagt, tu was für dein Land, mach was für dein Land, sich für den Dienst an der Waffe entscheiden. Und sie hatten gar nicht viel Möglichkeit, ich denke auch in der Schule nicht viel Möglichkeit und auch zu Hause, darüber zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden.
Darüber haben sich dann also Personen zusammengefunden, die heute an dieser Aktion beteiligt sind. Aber so eine Aktion, die entsteht ja nicht einfach so, die muss ja organisiert werden. Wie war da der Ablauf?
Es war spannend, der Geschäftsführer der DFG-VK hat mich angeschrieben. Ich bin jetzt seit Ende Januar Berater für Kriegsdienstverweigerung. Ob ich mir das vorstellen könnte, zu organisieren in Schwäbisch Hall. Sie machen eine Bustour. Und übrigens hat er geschrieben, da gibt es auch noch die Marianne Haufe in Schwäbisch Hall, die kannst du damit an, auch mit einbeziehen. Und dann denke ich, gut, ich kenne die ja gar nicht, ja, so als hat es angefangen. Und habe ich sie angeschrieben, sage ich, Marianne, wie sieht es aus, hast du Lust? Ich hätte schon Interesse, aber alleine tue ich mich schwer. Dann sagt sie, ja, machen wir gemeinsam. Und so ist es entstanden, so haben wir uns kennen und schätzen gelernt und sitzen jetzt heute hier. Also die Geschäftsführung hat dafür gesorgt, dass hier in Schwäbisch Hall die Leute zusammenkommen, die wirklich aktiv Frieden stiften wollen. Und ich nehme mal Uli Thiel als einen Friedensstifter, der 1983 diese Friedensbewegung ins Leben gerufen hat, wo über 400.000 Leute eine Kette gebildet haben in Deutschland, eine Friedenskette. Und der sagte, wie heißt es?
Ja, sein Wahlspruch, den wahrscheinlich die meisten kennen, ob sie es gut finden oder nicht, Frieden schaffen ohne Waffen. Dieser Wahlspruch oder Slogan, der kam vom Ulrich Thiel. Und da gibt es jetzt Preise dafür. Und in der Berufsschule in Schwäbisch Hall hat letztes Jahr schon eine Klasse sich beworben für diesen Preis und einen Kalender mit der Klasse, eine WABO-Klasse war das, gestaltet, verkauft den auch immer noch intern über das Sekretariat. Und dieses Jahr wollen sie sich wieder bewerben. Man kann das Produkt sehen. Sie haben ein Friedensspiel, ein Gesellschaftsspiel entwickelt in der Klasse zum Thema Frieden, kann man inzwischen auch in der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall ausleihen und mit nach Hause nehmen und sich mal angucken oder in einer Gruppe versuchen zu spielen.
Die Friedensarbeit ist also aktiv hier in Schwäbisch Hall. Gab es dann Sachen, die euch sehr leicht gefallen sind bei der Organisation oder gab es auch bestimmte Hürden?
Also Hürden gab es eigentlich leider Gottes in den Schulen. Wir haben verschiedene Schulen angesprochen hier in Schwäbisch Hall, wollten dort auch vor Ort mit den Schülern diskutieren und Dialog führen. Manche haben gesagt, das ist zu kurzfristig. Andere haben dann gesagt, nee, das passt jetzt gerade nicht rein. Da müssten wir auch die Bundeswehr einladen. Interessanterweise ist die Bundeswehr schon in Schulen unterwegs. Also ist die Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn die Bundeswehr schon da gewesen wäre und warum sind wir nicht gefragt worden? Also es gibt die Hürden, aber es gab auch die Zusage von der Waldorfschule, da war es ein bisschen problematisch, weil gerade die Klasse, die es betrifft, die haben gerade ihre Außensemester, die sind nicht da. Das wäre die Schule gewesen, die uns auch eingeladen hätte. Und jetzt ist es so, wie es ist. Wir gehen den Weg. Dafür gab es aber von der Stadtverwaltung schnell grünes Licht für die Veranstaltung. Und das darf man auch mal positiv erwähnen.
Und es hat jetzt letztendlich geklappt. Heute findet ja die Veranstaltung von euch statt. Jetzt nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören und sich überlegen, da nachher vorbeizukommen. Wann ist die Veranstaltung und wo kann man sie finden?
Also die Veranstaltung läuft bereits seit 11 Uhr. Wir haben jetzt, sind jetzt vor Ort, direkt vor der Volksbank am Bonhoeffer Platz. Dietrich Bonhoeffer passt natürlich auch ganz gut dazu, zum Thema Frieden. Und dort sind wir bis 18 Uhr zu erreichen und gibt auch Getränke, gibt auch ein schönes Glücksrad, wo man auch mal erfahren darf, was es heißt, wenn man vielleicht zur Bundeswehr muss, einfach um die Auskünfte noch besser zu platzieren.
Jetzt wollen wir über die Deutsche Friedensgesellschaft, kurz DFG, noch etwas mehr erfahren. Vielleicht könnt ihr erstmal allgemein erklären, was denn die Deutsche Friedensgesellschaft ist. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, die Deutsche Friedensgesellschaft. Eigentlich heißt es DFG VK, also Deutsche Friedensgesellschaft. Das sind die Buchstaben DFG.
Was dann bedeutet der Zusatz?
Genau. Und dann kommt ein Bindestrich VK, Vereinigte Kriegsdienstgegner. Dafür steht dieses VK noch. Ursprünglich gab es erstmal die DFG. Und zwar ist es die älteste deutsche pazifistisch orientierte Kriegsdienstverweigerungs- oder Antikriegsdienstorganisation, die schon, jetzt weiß ich die Jahreszahl nicht mehr genau, aber
1892,
danke, schon gegründet wurde. Und da fällt auch ein Name, den vielleicht gerade die Älteren, die Jüngeren wahrscheinlich nicht, aber die Älteren von uns kennen, Bertha von Suttner, für mich eine ganz tolle Frau, die damals berühmt geworden ist in einer Zeit, wo Frauen noch nicht mal Wahlrecht hatten und was zu sagen hatten. Die wurde damals berühmt mit dem Buch Die Waffen nieder. Und sie war auch Mitorganisatorin und Mitbegründerin, dass diese Deutsche Friedensgesellschaft schon vor dem Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen wurde. Sie war immer schon pazifistisch ausgerichtet. Es kam Es gab natürlich trotzdem einen Ersten Weltkrieg. Es gab nachher auch einen Zweiten Weltkrieg. Und dann kam der Zusammenschluss mit den Vereinigten Kriegsdienstgegnern, ausgesprochen Vereinigte Kriegsdienstgegner. Und die Friedensbewegung in Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg ja dann durch die Erfahrungen auch des Zweiten Weltkriegs nochmal ganz stark Fahrt aufgenommen, vor allem als in Deutschland in den 50er Jahren diskutiert wurde, wieder die Bundeswehr einzuführen. Also gestartet ist diese deutsche Gesellschaft, Nachkriegsgesellschaft, mit dem Slogan »Nie wieder Krieg«, »Nie wieder Krieg«. Diese Generation, haben wir jetzt gerade auch schon während die Musik lief besprochen, diese Generation, die das, den Krieg erlebt hat, die stirbt natürlich immer weiter aus. Und wir erzählen uns jetzt, wir können uns noch erzählen von dem, wie es ist. Wir erleben es im täglichen TV, wird uns täglich von Krieg erzählt. Aber wirklich zu wissen, wie das ist, wenn Menschen Hunger leiden, amputiert sind, sterben, Wohnungen zerstört sind. Ja, das, ich glaube, das, ich wünsche niemandem, dass er das erleben muss. Genau. Und auch, ich wünsche auch niemandem, dass er daran beteiligt ist.
Und für diese Aufklärung sorgt also die Deutsche Friedensgesellschaft zusammen mit den Vereinigten Kriegsdienstverweigerern. Wofür steht denn aber die Deutsche Friedensgesellschaft? Also welche Werte vermittelt sie? Also ihr habt schon gesagt, es ist eine pazifistische Organisation. Was zählt da noch mit rein?
Also ich sage jetzt mal, die Ziele von der DFG-VK sind zum Beispiel Frieden durch Entmilitarisierung und Abrüstung. Das ist ein ganz großes Thema. Dann natürlich auch, das finde ich halt das Wichtigste, wenn wir auch in Schulen gehen, gewaltlose Bearbeitung von Konflikten. Da geht es auch um gewaltfreie Kommunikation. Also Kommunikation ist ja im Prinzip schon die erste Richtung, wo es um Gewalt geht. Das vergisst man oft. Man denkt immer an körperliche Gewalt. Aber die Kommunikation an sich ist viel wichtiger, als man im Frieden ist. Dann natürlich Versöhnung und Verständigung, auch ein ganz großes Thema, weil viele Sachen bleiben ja offen. Die Wunden bleiben, man versöhnt sich nicht. Ja, der Krieg geht dann weiter in Generationen, nächste Generation und so weiter. Deswegen ist es auch ein großes Thema. Und nicht zuletzt natürlich Friedensbildung. Also wie wollen wir Frieden gestalten, wie wollen wir Frieden bilden? Und es geht nach unserer Meinung natürlich ohne Waffen, definitiv. Und da wollen wir halt dafür Sorge tragen, dass wir gerade junge Menschen, gerade die Leute, die jetzt gerade ganz sagen, was kommt da auf uns zu, die nicht wissen, wo es lang geht, aus den Erfahrungen erzählen, die wir haben. Da sind wir zum Glück richtig alt und haben Großväter und Väter, die im Krieg waren. Und die Marianne hat es gerade gesagt, das Schlimmste für mich ist die Traumata. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was da passiert, wenn jemand 2-3 Jahre im Krieg war und kommt zurück. Mein Opa hat mal gesagt, im Krieg gibt es keine Liebe. Und ich glaube, da kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut, da ist schon was dahinter. Und er war 7 Jahre im Krieg und er war nicht mehr so, wie er zurückkam. Bestes Beispiel, das möchte ich noch anführen, weil ich gerade dabei bin. Wir saßen mal beim Mittagstisch, das war 1900, ich sage jetzt mal eine Zahl, 78. Und er hatte zwischen der Nase und der Oberlippe hatte er einen richtigen Ballon, also so eine richtige Schwellung. Und er sagte, er weiß gar nicht, wo das herkommt. Und er war beim Arzt und haben die ihm einen Granatsplitter von 1940 raus operiert. Und das war 30 Jahre später. Man sieht also, die Kriegswirren bleiben stecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das möchte ich niemandem zumuten. Und da möchte ich, wie mit der Marianne auch, dafür sorgen, dass wir einfach die Waffen niederlegen oder es gar nicht in die Hand nehmen, je nachdem.
Ihr engagiert euch da also sehr und neben euch bestimmt auch noch viele andere Menschen. Könnt ihr uns da, habt ihr Zahlen, wie viele sich da noch so engagieren und wer da noch mit dabei ist?
Zahlen nicht direkt. Es gibt halt viele Regionalverbände. Die DFG-VK ist der Dachverband. Und darunter gibt es Regionalverbände und natürlich auch in den Städten, wie jetzt in Schwäbisch Hall, gibt es Kriegsdienst, Verweigerungsberatung in der Richtung. Und so sind wir aufgestellt. Das ist so der Grundtenor.
Ja, jedes Bundesland, also das ist wirklich, es gibt den DFGVK, das sieht man auch, wenn man auf die Homepage geht, das ist ganz einfach, dfg-vk.de, dann ist man schon auf der Bundes, Seite sozusagen. Und jedes Bundesland ist nach Bundesländern aufgesplittet, hat nochmal seinen eigenen DFG-VK-Verband. Und die sind einfach, also in der Kriegsdienstberatung, immer schon durchgängig, all die Jahre, auch schon vor der vor dem jetzt neuen Gesetz von wurden Kriegsdienstverweigerer immer schon beraten, nicht rechtlich. Es ist wir haben keine Juristen angestellt, sondern es ist eine Beratung, Leuten zu erklären, wie geht's, was bedeutet es für dich und was kommt auf dich zu. Das kommt, man kann ja schon Soldat, aktiver Soldat sein und verweigern. Oder man kann, war schon bei der Bundeswehr, dann ist man Reservist. Dann, wenn man dann sagt, ich kenne die ganze Geschichte schon, so ging's ja dem Gunther, ich kenne die ganze Geschichte schon, ich war schon bei der Bundeswehr, ich weiß, wie das ist, aber jetzt hat sich meine Meinung doch nochmal geändert. Ich will im Nachhinein verweigern, kann man auch machen. Oder eben so wie jetzt junge 18-jährige, junge Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit vor der Frage stehen, lasse ich mich mustern, will ich zur Bundeswehr gehen, will ich den Dienst tun oder verweigere ich jetzt schon vorab, genau.
Welche Themen sind denn da noch bei der DFGVK präsent aktuell? Also ihr habt gerade eben schon ja die jungen Menschen angesprochen, die natürlich jetzt vor dieser Frage stehen.
Also da gibt es ganz viele Themen.
Vielleicht einfach nur ein paar Beispiele.
Ja, also ich habe hier einen Aufruf zum Beispiel mitgebracht. Das ist auch vom DFGVK mit unterstützt. Also die unterstützen viele Aufrufe, die auch andere Friedensgruppen in Deutschland und Aktionen, die andere Friedensgruppen in Deutschland machen, wenn es auch zu ihrem pazifistischen Ziel geht. Und zum Beispiel wird jetzt gerade ein Aufruf, der liegt heute auch aus an unserem Stand, eine Petition gemacht, Frieden in den Lehrplan. Wir hatten das Thema Schule vorher schon. Es gibt jetzt an die Bundesministerkonferenz, das heißt also auf BRD-Ebene, wird versucht, eine Petition einzureichen, dass Frieden eben wirklich verankert wird, gerade in jetzigen Zeiten, und damit wird, da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, was das jetzt genau bedeutet, aber dass es eine Verankerung findet, und zwar in allen Bundesländern. Also in Baden-Württemberg sind wir da gar nicht schlecht aufgestellt. Wir haben auch ein Friedensinstitut im Amt für politische Bildung seit 10 Jahren, wo Lehrer sich Material holen können, Referenten holen können, wenn sie das wollen. In Baden-Württemberg sind wir da eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt, aber in anderen Bundesländern ist es noch viel schwieriger. Und man überlässt eben das Feld, diese gesellschaftliche Frage, wie lösen wir in unserem Land unsere Konflikte miteinander und wie lösen wir auch mit unseren, ich nenne es jetzt mal Nachbarländern, unsere entstehenden Konflikte. Genau, dass wir als gerade die junge Generation überhaupt ein Handwerkszeug an die Hand bekommt, wie man denn Konflikte löst, ohne gleich den Prügel rauszuziehen und dem anderen eine über den Kopf zu hauen.
Genau. Ihr habt ja bestimmt selber eine persönliche Motivation dahinter, warum ihr diese Arbeit macht. Wie sieht es denn bei euch jeweils aus? Was treibt euch denn an?
Ja, vielleicht fange ich an. Ich muss dazu sagen, zu meinem persönlichen Hintergrund, inzwischen bin ich in Rente, aber ich war, seit ich berufstätig bin, im mehr oder minder sozialpädagogischen Bereich berufstätig. In der Familienphase war ich dann eine Zeit lang auch zu Hause, gar nicht berufstätig oder Teilzeit berufstätig. Aber es hat mich immer beschäftigt, habe selber 3 Kinder, 2 Mädchen, ein Junge großgezogen, sind inzwischen jetzt auch erwachsen. Und ja, war immer beschäftigt, auch mit diesem Thema Frieden. In der Zeit, wie ich anfing, meine Berufstätigkeit, da hatte ich ein Ferientagheim zu leiten. Also das ist sowas Ähnliches, wie es früher gab im Haus der Bildung, noch oder oben im Heimbacher Hof, wo Kindergruppen, große Kindergruppen ihre Ferienzeit verbringen. Und da hatte ich auch ein großes Mitarbeiterteam und es war in den 80er Jahren und da war sozusagen eine erste große Friedensbewegung und da waren auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr involviert. Viele wollten damals auch den Kriegsdienst verweigern und haben mich damals gefragt, kannst du mir noch ein Zeugnis dafür ausstellen, dass ich sozial engagiert bin, dass ich, ja, das braucht man heute nicht mehr, aber dieses Thema hat mich immer schon beschäftigt und ich hatte immer schon viele Gespräche mit meinen eigenen Kindern und anderen. Und ich war auch Religionslehrerin eine Zeit lang und liebe Geschichten. Und mir kam einmal eine Geschichte in die Hand, keine biblische Geschichte, die mich bis heute begleitet und auch motiviert, auch jetzt bis zum heutigen Tag motiviert, mich da für diese Friedenssache einzusetzen, obwohl viele Menschen einen ja auch als Idealist oder als naiv bezeichnen, dass das ja gar nicht gehen würde. Ich möchte, wenn ich darf, möchte
ja,
ich
sehr gerne.
Ja, die Geschichte heißt Zwei Wölfe. Eine alte Indianerin saß mit ihrer Enkelin am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden, das Feuer knackte, die Flammen züngelten zum Himmel. Die Alte sagte nach einer Weile des Schweigens, »Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere ist liebevoll, sanft und mitfühlend.« »Ja, welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?« fragte das Mädchen. Bedächtig antwortete die Alte, »Der, den ich füttere.« Und dieser Satz, der, den ich füttere, wir Menschen haben immer Alternativen zu handeln, zu etwas so oder so zu machen. Es ist meine Entscheidung, meine persönliche Entscheidung, welche Kräfte und welchen Ideen ich in meinem Leben Raum gebe.
Das ist also deine persönliche Motivation hinter deiner Arbeit. Gunther, wie sieht's bei dir aus?
Ja, meine ist natürlich bedingt dadurch, dass ich 1991 auf 92 bei der Bundeswehr war. Ich habe meinen Wehrdienst gemacht und da bin ich ehrlich, ich war damals zu feige, um zu verweigern. Ich habe halt mitgemacht, weil es halt jeder macht, weil es bequem ist und war dann dabei. Heute sage ich zum Glück, weil ich jetzt die Erfahrung habe und weiß, was da geschieht. Und ich habe die Geschichte letzte Woche im Hartagblatt erzählt. Ich erzähle es ja auch kurz hier. Wir haben einen Schützengraben ausgegraben für eine Übung im Wald. Und als ich da nachts Wache hatte, lag ich da im Schützengraben, habe natürlich geguckt, ob der Anführungszeichen Feind kommt. Und plötzlich stand einer hinter mir und hat mir den Gewehrkolben bzw. das Rohr an den Kopf gehalten. Das war ziemlich kalt und hat gesagt, jetzt wirst du tot. Und diese Geschichte hat mich nie losgelassen. Ich habe sie dann interessanterweise weggeschoben, weil dann ja keine Wehrpflicht mehr war und das ja alles weg war. Und vor 2 Jahren war ich dann 40 Tage ohne Geld durch Deutschland unterwegs. Interessanterweise kam ich an der Kaserne in Veitshöchern bei Würzburg vorbei, wo ich meinen Grundwehrdienst geleistet habe. Und habe dann hier reingeguckt, habe gedacht, naja, es wird zwar von Kriegstreiberei gesprochen, da ist aber gar nichts los. Das war der eine Punkt. Das zweite war, und das war viel schlimmer, warum habe ich damals mitgemacht? Und mir kam dann sofort, und es wurde mir klar, wenn ich zu Hause bin, wenn ich die 40 Tage zu Ende habe, werde ich nachträglich verweigern. Das habe ich gemacht. Habe ich dann den Klaus Pfister kennengelernt, meinen Kriegsdienstverweigerungsberater in Stuttgart. Und es hat mir so viel Freude bereitet, diese Auseinandersetzung, warum ich jetzt verweigere, weil mein Opa im Krieg war, weil die Natur zerstört wird, weil Traumata entstehen kann, weil ich Geschichten gelesen habe von Syrern, die hier rübergekommen sind und so weiter. Und habe ich gesagt, welches Vorbild möchte ich sein für meine Tochter, die jetzt 8 Jahre ist? Möchte ich ihr beibringen, wie Gewalt funktioniert mit der Waffe? Oder möchte ich sie entwaffnen? Von Anfang an, das mache ich auch. Also kommunikativ sowieso, aber auch körperliche Gewalt, never ever. Und das war der Grund, und da habe ich zum Klaus gesagt, du pass auf, was kann ich denn dafür tun? Kann ich da einsteigen? Ja, mach mal eine Schulung, und das habe ich ja vorhin erzählt, und dann habe ich ja dann auch die Marianne kennengelernt. Und das war der Hintergrund. Und jetzt möchte ich wirklich diese Erfahrungen, die ich jetzt zum Glück gemacht habe, möchte ich weitergeben und sagen, bist du dir sicher, dass du face to face mit einem, den du nicht kennst, ich sage jetzt mal das böse Wort, der Russe, gegenübersteht, den ich nicht kenne, erschieße ich, nur weil sich zwei Machthaber da oben nicht einig werden, das kann nicht das Ziel sein. Und deswegen ist für mich völlig klar, und die Marianne hat es gerade gesagt, das mag idealistisch sein. Ich bin überzeugt, wenn wir beginnen, dann wird es funktionieren. Dann werden sich immer mehr dazu bekennen und sagen, das ist der richtige Weg. Wir müssen halt nur anfangen. Und es beginnt bei uns.
Frieden ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Und es gibt da ohnehin auch ganz verschiedene Definitionen. Deshalb frage ich euch jetzt mal, wie definiert ihr denn für euch Frieden?
Also Frieden würde ich definieren, das habe ich gerade eben am Abschluss noch gesagt, Frieden beginnt bei einem selbst. Wir vergessen es meistens. Meistens schauen wir nach draußen und gucken, wenn der aufhört und der aufhört, dann wird es besser. Aber wenn wir richtig hingucken, das ist für mich so ein Punkt, weil ich mich auch als Friedensstifter für meine Menschlichkeit sehe, das ist auch meine Mission im Leben. Wir haben oft innere Kriege, zum Beispiel mit der Familie, mit sich selbst, weil man unzufrieden ist mit irgendwelchen Dingen. Im Job, dass man unzufrieden ist und keine Lust mehr hat, morgens aufsteht, dann ist es auch schon ein innerer Krieg. Und das vergessen wir, dass wir vielleicht mal erst die lösen müssen oder lösen sollten, damit wir an den inneren Frieden kommen. Und ich bin überzeugt davon, wenn der innere Frieden da ist, in dem Thema, wo ich gerade vielleicht unzufrieden bin, das heißt ja Unzufriedenheit, dann kommen wir auch in den äußeren Frieden, weil alles beginnt bei uns selbst. Und das ist meine Definition von Frieden.
Bei dir, Marianne?
Ja, ich komme auch so ein bisschen, ich habe ja vorher schon erzählt, war Religionslehrerin von der aus einem christlichen Hintergrund. Auch die Kirchen überlegen schon lange, das ist ja ein zentrales Thema für alle christlichen Kirchen, und nicht nur für christliche Kirchen, auch für andere Religionen. Das ist überhaupt ein ganz menschliches, zentrales Thema. Die überlegen ja schon lange, wie das mit dem Frieden ist. Und Frieden ist auf jeden Fall mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Das ist auf jeden Fall so. Und Frieden an sich gibt es eigentlich nicht. Frieden wird bedingt durch äußere Rahmenbedingungen, denke ich. Und da haben die Kirchen für sich, die Ökumenische Rat der Kirchen hat mal das für sich in der Vollversammlung so definiert, dass dazu auf jeden Fall Gerechtigkeit gehört. Und die Bewahrung der Schöpfung, so wie es die Christen nennen, also der Umgang mit unserer Umwelt, also der Frieden auch mit der uns umgebenden Welt, nicht nur der Frieden zwischen Menschen. Also es ist eigentlich ein Zustand, wo wir als Geschöpfe, ich sage jetzt das mal in so einem christlichen, mit so einem christlichen Begriff, als Geschöpfe dieser Erde alle so miteinander umgehen, dass jeder das bekommt, was er braucht, aber nicht auf Kosten von anderen oder von der Natur.
Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen, welche Aspekte sind dann eurer Meinung nach wichtig, um Frieden zu erreichen? Gerechtigkeit wurde ja schon angesprochen.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde gerne ein Zitat von der Bibel mit rübernehmen, von Jesus in der Bergpredigt. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder sein. Und mehr müssen wir dazu nicht sagen. Da geht es darum, den Frieden zu stiften bei uns selbst.
Und was würdet ihr dann auch sagen in Bezug auf einen selber? Welche Rolle spielt man dann da, wenn es um Frieden geht? Also die Individuen erstmal.
Eigentlich immer die aktive Rolle. Also ich würde nie warten, bis jemand kommt, sondern sagen, okay, was ist gerade da? Wie kann ich es lösen? Das will ich auch meiner Tochter beibringen. Immer aktiv zu sein, wenn irgendwas Unruhiges da ist. Den ersten Part zu übernehmen, den ersten Schritt zu machen. Weil manchmal wartet man, bis der Nächste kommt, dann dauert das Jahre. Man ist Jahre in tiefen Gräben verwickelt und deswegen immer die aktive Rolle einzunehmen, relativ frühzeitig.
Ja, und das vor allem in Konflikten. Also ich denke, wir können Konflikte wird es immer geben. Es gibt immer Konflikte da, wo wir zusammenleben, in der Familie, im Kleinen, wie auch im Großen. Aber wie ich mit diesen Konflikten umgehe und mit welcher Haltung ich meinen Konfliktpartnern begegne, da stoßen wir an das Thema, was für Feindbilder habe ich. In Dresden, vor kurzem im Urlaub, sah ich an der Wand gesprüht, so eine Sprühgraffiti, wenn dir wenn dir jemand sagt, wer dein Feind ist, dann ist Krieg. Der ist bei mir auch sitzen geblieben, dieser Graffiti-Spruch. Wenn jemand dir sagt, wer dein Feind ist. Also die Frage, habe ich in diesem Sinne überhaupt Feinde? Oder sind es einfach nicht verschiedene Interessen, die uns manchmal in spannende Situationen bringen? Aber die muss ich meines Erachtens nicht unbedingt mit Waffengewalt lösen.
Und jetzt, um von der persönlichen Rolle wegzukommen, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt vielleicht auch der Staat und die Politik beim Thema Friedensstiftung?
Schwierige Frage, sage ich mal so, weil der Staat ist eigentlich dafür da, um Frieden zu stiften. Ja? Und da haben wir es ja vorhin gehabt, was muss denn eigentlich in den Lehrplan rein? Und wenn wir halt einen Lehrplan drin haben, der nur einseitig agiert, dann wird es schwierig, sage ich mal so. Und deswegen sollte, wenn man schon, ich sag mal, die Soldaten, die Bundeswehr einlädt in den Unterricht, müsste die andere Seite, wir zum Beispiel als Vertreter der DFG, auch eingeladen werden, damit die Schülerinnen und Schüler, die wo da sitzen, auch entscheiden können, ich habe zwei Möglichkeiten. Und dann muss er sich entscheiden treffen und sagen, ich gehe da oder ich gehe nicht. Ja, und das ist die Richtung, die gemacht werden muss. Und da ist der Staat zuständig, weil der Staat bestimmt ja, was gelehrt werden soll. Und da sehe ich den Staat in vorderer Front, absolut.
Also ich sehe den Staat als verfassten Staat mit der Regierung, die man dann eben diese 4 oder 6 oder wie viele Jahre hat, als Staatsspitze, vor allem in der Außenpolitik, staatlich gefragt. Was innerstaatlichen Frieden angeht, sehe ich aber die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, genauso in der Verantwortung. Ich bedauere es im Moment etwas, dass wir als Zivilgesellschaft hier in Deutschland, das ist mein persönliches Gefühl, unglaublich viel vom Staat und von unseren Staatsleuten erwarten und immer jammern, was die alles nicht tun. Aber es sind wenig Menschen bereit, aktiv, was du vorher gesagt hast, Gunther, das finde ich ganz wichtig, aktiv auch den Staat, unsere Politiker auch zu unterstützen und denen zu sagen und zu zeigen, wie wir uns zum Beispiel Lösungen mit der Ukraine oder was auch immer vorstellen und dass das auch gehört und aufgenommen wird. Also das hat so zwei Seiten. Also der Staat, wer ist denn der Staat? Der Staat sind eigentlich auch alle wir Bürger sind auch der Staat.
Dann abschließend noch eine, vielleicht könnt ihr da ganz kurz drauf antworten, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben. Warum ist es denn euch wichtig oder generell, warum ist es wichtig, sich mit dem Thema Frieden zu beschäftigen, jetzt gerade und überhaupt?
Also ich glaube, es gibt kein wichtigeres Element, als über den Frieden und die Liebe nachzudenken. Die hängen zusammen. Und wenn ich Liebe platziere, dann bin ich im Frieden. So ist meine Aussage. Und ich habe auf meiner Reise damals kennengelernt, eine Frau hat zu mir gesagt, mein Opa sagte immer, die einzige Waffe ist die Liebe. Und ich glaube, da müssen wir nicht mehr dazu nehmen. Da gibt es auch Frieden.
Ja,
Marianne. Ich will noch ergänzen, mir läuft gerade eiskalt den Rücken runter, jeden Tag, seit 4 Jahren, weil ich das Gefühl habe, medial, da sind wir jetzt beim Medium, werden wir, und jetzt sage ich absichtlich, bombardiert mit einer militaristischen Einstellung unserer Politiker von oben. Und den Menschen wird Angst gemacht und es wird erzählt, Russland würde uns im Jahr 2029 angreifen. Ich weiß nicht, warum nicht schon jetzt. Wäre eigentlich viel sinnvoller, weil wir ja noch gar nicht so gut aufgerüstet sind anscheinend. Also das ist was mich jetzt im Moment ganz stark herausruft, zu sagen, liebe Leute, was tun wir eigentlich? Wie stellen wir uns hier in Deutschland unser Leben in den nächsten 30 Jahren vor? Auch das ist jung und alt. Genau.